Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort, das du uns schenkst für diesen Sonntag, für unser Leben und für unseren Glauben. Wenn wir jetzt die Predigt über dein Wort hören, so wollen wir dich bitten, dass du uns die Bedeutung dieser Worte für unser Leben erschließt. Das wird nur dann gelingen und geschehen können, wenn du uns deinen guten und heiligen Geist schenkst. Darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten, für diese Predigt und für den Kindergottesdienst. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Den Predigtext haben wir ja schon in der Epistel gehört. Und da wir den alle ja noch wissen, lese ich jetzt einfach ein paar Verse, die davor stehen, weil ich der Meinung bin, die gehören irgendwie mit dazu, um diesen Text von Paulus an die Epheser zu verstehen. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie euch Christus euch geliebt hat. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Der Herr segne dieses, sein Wort an uns. Amen. Ich habe im Internet eine kleine Geschichte gefunden und die möchte ich am Anfang zu Gehör bringen. Eine Geschichte aus der Kreschona-Gemeinde in Zofingen in der Schweiz. Ein geistig behindertes Mädchen lebte bei ihrer Tante, nachdem ihre Mutter gestorben war. Und nun sollte dieses Kind konfirmiert werden. Und der Pfarrer erlehnte es ab und sagte, dieses Kind hat nicht einen Bibelvers, nicht ein Lied, nichts behalten. Nichts kann es auswendig. Da sagte die Tante, Moment. Ich erzähle Ihnen jetzt folgende Begebenheit. Herr Pfarrer, Sie wissen, wir haben zu Hause eine Gastwirtschaft. Und da geht's halt immer rau und locker zu. Und dazu haben wir auch noch zwei Mädchen, die bei uns mitarbeiten, die wohnen bei uns. Und mir blieb nach dem Tod meiner Schwester keine andere Wahl, als dieses behinderte Kind zu uns zu nehmen und es bei den Mädchen mitschlafen zu lassen. Aber nun hatte dieses Kind eine Angewohnheit, nämlich jeden Abend vor dem Schlafengehen einen Bibelvers zu beten, immer denselben. Psalm 51, Vers 12. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und die anderen Mädchen, ja, die waren in der Gastwirtschaft, da zu Hause, es waren Kellner und Bedienstete, ne, haben die ausgelacht. Die haben die richtig ausgelacht. Aber dieses Mädchen ließ sich nicht stören. Jeden Abend das gleiche Prozedere. Und eines Abends sagte eines der Mädchen zum anderen, du, hör auf zu lachen. Das Kind hat recht. Wir brauchen hier im Haus einen anderen Geist. Ich bete jetzt auch. Die Frau sagte, Herr Pfarrer, ich will es kurz machen. Wir haben einen anderen Geist. Wir halten jetzt jeden Morgen Andacht. Mein Mann liest aus der Bibel vor. Und dieses Kind hat unser Haus hell gemacht. Es ist für uns zum Licht geworden. Da sagt der Pfarrer, dieses Kind wird konfirmiert. Das hat den Pfarrer bewegt und eigentlich hat die Geschichte mich auch tief bewegt. Und darum habe ich als Überschrift über diese Predigt die genommen, die über den ganzen Abschnitt, den ich vorgelesen habe, und das, was in der Epistel gelesen wurde, ist, da steht in der Elberfelder drinne: Leben im Licht aus der Kraft des Geistes. Und genau darum habe ich auch diesen ersten Teil, den ich selber vorgelesen habe, der Predigt vorangestellt. Leben im Licht aus der Kraft des Geistes. Erstens, Leben im Licht als geliebte Kinder. Ja, wie gesagt, ich konnte nicht anders, diese beiden Texte und das alles, was noch dazwischen steht, gehört zusammen. Weil für mich sind die ersten Worte, das sind so wie eine Art Grundlage unseres Glaubens. Ne? Wenn wir unsere Kinder hernehmen, die haben wir doch lieb. Das sind unsere geliebten Kinder. Das ist die Grundlage jeder Familie. Die Grundlage unseres Christseins. Und überhaupt ist der ganze Epheserbrief sowas wie eine Grundsatzerklärung über den Glauben. Und der große chinesische Evangelist Watchman Nee, der hat den Epheserbrief in drei große Abschnitte unterteilt. Und da gibt es auch ein Buch davon, Englisch Sit. Ich bin Englisch dabei. Sitze, wandle, stehe. Sitze, wandle, stehe. Kapitel 1 bis 3 sitze, Kapitel 4 bis 6 und 9 wandle und Kapitel 6 bis 10 stehe. Und das Sitzen im Glauben, das fängt mit dem Wissen an, wie Paulus es in seinem ersten Kapitel schreibt. Wir haben es eben gehört, nämlich so beginnt jede Predigt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das hören wir jede Woche. Darum sitzen wir auch hier. Und dann schreibt Paulus weiter am Anfang des Epheserbriefes: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig sein sollten vor ihm. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lobe seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Ich habe viermal den Finger hochgehoben. Das sind, was der Paulus hier ganz am Anfang vom Epheserbrief aufzählt, das sind so die, kann man sagen, vier Grundsäulen unseres Glaubens. Gesegnet, erwählt, vorherbestimmt und begnadet. Gesegnet, das fängt ja schon ganz am Anfang an. Ne? Wenn Gott sagt zu Mose: Ich will segnen, die dich segnen. Tut das, segnet das Volk Israel. Ich will segnen, die dich segnen. Erwählt, nicht er hat uns erwählt, sondern, nicht wir haben ihn erwählt, sondern er uns, und das vor Grundlegung der Welt. Ich habe es vorige Woche in Oberkinnitzenstein-Kring gesagt. Ne? Das ist ja so der Überraschungsmoment. Ne? Du, wir sind wieder schwanger. Da gibt es zwei Varianten. Ne? Die eine ist, war es schön, und die andere ist schon wieder. Die Kinder haben sich das nicht selber rausgesucht, sondern wir als Eltern legen fest, wir wollen schwanger werden. Ich sage bewusst wir, ne? Wenn ihr Frauen mich komisch anguckt, aber auch wir Männer müssen das alles mit ertragen. Und ertragen es fröhlich und freudig in den meisten Fällen. Erwählt. Das ist sowas ganz Fantastisches. So wie die Eltern halt ihre Kinder wählen und sagen, wir wollen eins haben. Vorherbestimmt. Das heißt, Gott hat gesagt, ich möchte dich und dich haben. Das ist vorherbestimmt. Vor Grundlegung der Welt. Und begnadet. Die Bibel fällt ja erschreckende Urteile über uns. Nicht einer ist da, der Gutes tut. nicht einer. Das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Das Dichten und Trachten der Menschen ist böse. Darum will ich sie von der Erde vernichten. So sagt Gott vor der Sintflut. Und ohne Gnade würde so über uns geurteilt. Aber weil wir seine Kinder sind, weil er uns gesegnet, erwählt, vorherbestimmt und begnadet hat, darum sagt Paulus dann im Epheserbrief diese Worte: Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und auf diesen vier Säulen steht und fällt, und mit diesen vier Säulen steht und fällt unser ganzes Christsein. Irgendwo habe ich mal folgende Begebenheit gehört. Der Sonnenkönig Ludwig XIV. Fragte einmal seinen Hofnarren: Du, Narr, sag an, was ist der Mensch? Und der Narr antwortete: Majestät, der Mensch ist ein Licht zwischen sechs Wänden. Alle haben gelacht, ne? War ja der Hofnarr, der sowas sagt. Und dann wurde es still, weil sie nachgedacht haben. Ein Licht zwischen sechs Wänden. Da geht es auch ums Licht. Und das sind die sechs Wände. Oben Gott, unten Satan. Hinten Vergangenheit, vorn die Zukunft. Links böse, rechts gut. Das sind die sechs Wände, in denen wir leben. Und Paulus, der Narr in Christus, erklärt ja hier im Epheserbrief das Gleiche und noch viel mehr. Nämlich er fügt hinzu, unser Leben steht unter einem dreifachen Segen. Vor Erschaffung der Welt, das ist, um mit dem Narr vom Sonnenkönig Ludwig zu reden, die Vergangenheit. Die Erwählung in Christo, das ist die Gegenwart. Und Erben zum Lobe seiner Herrlichkeit, das ist unsere Zukunft. Es ist schon gewaltig, wie Paulus in diesen ersten paar Versen den ganzen Rahmen unseres Lebens und unseres christlichen Daseins erklärt. Aber die wichtigste Erkenntnis daraus: Wir sind seine geliebten Kinder. Keine Engel, keine sonstige buckliche Verwandtschaft, sondern Kinder, geliebte Kinder. Nicht gehasst bei Gott, sondern geliebt. Aber zweitens, Leben im Licht, das heißt auch darum gehasste Kinder. Nicht bei Gott, habe ich vor uns gesagt, aber von der Umwelt. Und dies macht Paulus in dem heutigen Textabschnitt deutlich, wenn er sagt, es ist eine böse Zeit. Und Watchmanis Einteilung zählt dies eigentlich zum Wandeln, aber auch eigentlich zum Stehen. Denn Paulus schreibt ja diesen Brief nicht an irgendwen, sondern er schreibt diesen Brief an die Epheser, an die Gemeinde zu Ephesus. Und Ephesus war die Hauptstadt der römischen Provinz Asia, an der Westküste Kleinasiens, der heutigen Türkei. Und sie war nicht irgendwas, sondern sie war das größte Handelszentrum Kleinasiens und gleichzeitig auch eines der bedeutenden religiösen Zentren der antiken Welt. Und da stand ein Tempel, der Tempel der Artemis, oder manchmal wird es auch übersetzt, der Tempel der Diana. Und das war der Mittelpunkt der antiken Mysterienkulte geworden. Und der Artemis-Tempel, der war riesig, 130 Meter lang, 63 Meter breit, 18 Meter hoch und 127 Säulen, so hat man ihn ausgegraben. Und er gehörte zu einem der antiken Weltwunder. Und jetzt kamen die Christen. Und die haben gesagt, es gibt nur einen Gott. Tja, und dann ging die Einnahmen des Silberschmiedes Demetrius zurück und seiner ganzen Leute, die er so um sich geschart hat. Und was macht man dann? Man zettelt einen Aufstand gegen die junge Gemeinde an. Und sie riefen, groß ist die Göttin der Epheser. Und der Bürgermeister oder Kanzler, der versuchte dann die Gemeinde zu beruhigen und sagte also, ihr wisst doch alle, dass Ephesus die Hüter der großen Göttin Artemis ist und dass sie vom ihr Bild vom Himmel gefallen ist. Und wer das Bild im Internet anguckt, wie die ausgesehen hat, diese kleine Artemis, das war eine Fruchtbarkeitsgöttin. Ich habe mal gezählt, ich glaube 17 Brüste hatte die gehabt. Also die haben das schon gefeiert. Und plötzlich kommen die Christen daher und machen alles kaputt. Der Gewinn war fort und die Gemeinde wurde auf eine harte Probe gestellt. Und eigentlich wie der Gemeinde in Ephesus ging es auch den behinderten Mädchen. Es ist verlacht worden. Einfach verlacht worden, weil sie jeden Abend diesen Bibelvers gebetet hat. Sogar ihre Konfirmation sollte ihr verweigert werden. Und es hat sich nichts geändert, es ist immer noch böse Zeit. Wenn man zum Beispiel bei Open Doors nachguckt, auf denen ihrer Webseite, da gibt es den sogenannten Weltverfolgungsindex und da geht es so, ich glaube, bis 100. Ne? Viele Länder sind dabei, wie Nordkorea oder Ähnliches, wo es wirklich um Existenz geht. Aber es sind auch Länder dabei, wo früher das Christentum zu Hause war, zum Beispiel Mexiko oder Kolumbien. Kolumbien auf Platz 30, Mexiko auf Platz 43. Warum ist dort Christenverfolgung? Ganz einfach, weil das organisierte Verbrechen und die Korruption genauso wie der Demetrius um ihre Einnahmen fürchten. Die Gemeindeleiter werden bedroht, erpresst und sogar ermordet. Das ist dort die Realität der Guerilleras und anderen kriminellen Gruppen. Weil Christen Korruption, Gewalt anprangern, weil sie sich für Menschenrechte, Umweltschutz etc. einsetzen, weil sie mit Jugendlichen arbeiten, die dann den Banden verloren gehen. Weil Christen sich engagieren. Und das untergräbt die Autorität der örtlichen Banden und kriminellen Gruppen. Und Christen, die müssen mit Haft, körperlichem Missbrauch, Verweigerung von Grundrechten und Ähnlichem rechnen. Wie gesagt, bis hin zum Mord. Und die Beispiele, die man dort lesen kann, sind eigentlich erschreckend. Aber ich denke, wir brauchen gar nicht so weit gucken. Wir in Deutschland merken es doch auch. Wenn wir nach den Regeln der Bibeln leben, dann sind wir entweder altmodisch und werden verlacht oder wir werden angefeindet. Wenn man zum Marsch des Lebens auf die Straße geht, dann wird man angefeindet. Oder als Beispiel Olaf Latzel, von dem das Eingangsgebet stammt, oder Peter Hane, wenn man liest, wie Menschen andere kaputt spielen, dann ist das ein ganz trauriges Kapitel im Deutschland der Reformation. Und dann bin ich dort, wo ich sage, das ist eigentlich schon das Stehen, was Watchman Nee sagte. Oder ich nehme Matteo Lehmann her. Der ist 2004 durch den Kakao gezogen worden. Und im Internet bei YouTube gibt es so eine Serie Königskinder, kann man sich angucken, ganz toll. Und da sagt der Theo Lehmann, mir war klar, wenn ich auf die Kanzel steige, muss ich bereit sein, wenn ich runtersteige, hinterher ins Gefängnis zu wandern. Und erzählt die Geschichte, als er in Chemnitz, dem damaligen Karl-Marx-Stadt, dort steht, die Türen sind auf, weil in der Kirche ca. 3000 Mann sind, damit überhaupt noch Luft reinkommt. Das haben wir also damals schon gemacht, nicht erst bei Corona-Zeiten. Und dann sieht er draußen, wie draußen auf dem Theaterplatz Mannschaftswagen der Polizei vorfahren. Und er sagt, ich wusste nicht. Ich wusste nicht, kommen die jetzt hier rein und verhaften alle? Verhaften sie mich, wenn ich hier rausgehe? Oder ist es nur eine Drohgebärde? Ich konnte mir vorne nichts anmerken lassen. Könnt ihr selber anhören, was er da dazu sagt. Ne? Er war aber bereit. Er war bereit, von der Kanzel runterzusteigen und dort rauszugehen und sich verhaften zu lassen. Er war auch bereit, hier zu bleiben, obwohl sie ihn zigmal angeboten haben, in den Westen auszureisen. Und 2004 schrieb er in einem Brief, wir sollten diese Atempause nutzen, um uns auf Zeiten vorzubereiten, in denen Christsein nicht mehr geil, sondern gefährlich ist. Was wir brauchen, sind bibelfeste und notfalls auch feuerfeste, KZ-fähige Christen. Das ist Theo Lehmanns Haltung zu dem Preis der Nachfolge. Und darum gibt auch Paulus uns in dem Text, den wir heute vor uns haben, die Ratschläge, die wir beherzigen sollten. Kaufet die Zeit aus. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Denn die Tage sind böse. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Denn wenn man das so machen, kann es sein, wir werden anecken, wir werden verlacht, wir werden ausgegrenzt. Und wie schnell sich Einstellungen von Menschen ändern, haben wir ja, denke ich, gerade in Corona-Zeiten erlebt. Und mein Chef, der hatte einen Nierentumor, hat jetzt bloß eine Niere, muss regelmäßig nach Leipzig, da kriegt er eiskalt gesagt, sind Sie geimpft? Ne? Keine Ahnung, wie lange Sie hier noch herkommen dürfen. Da spielt die Gesundheit auf einmal keine Rolle mehr. Aber ich will hier nicht stehen bleiben, sondern drittens, Leben im Licht, deshalb dankbare Kinder. Denn Paulus bleibt ja auch nicht dabei stehen. Sondern ich möchte zu meiner Anfangsgeschichte zurückkehren. Und will mit den Worten von Paulus am Schluss mir Mut machen lassen. Sagt alle Zeit Dank für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. So schließt Paulus diesen Text ab. Ich weiß nicht, wer das von euch bringt. Dank sagen für alle Zeit für alles. Da könnt ihr mal zu Hause buchstabieren. Als Familie, als Partner. Könnt ihr mal zu Hause buchstabieren. Und wie schwer das ist, das zeigt ein Brief Martin Luthers. Denn er gibt zu, dass er Gott noch nicht für den Tod seiner 13-jährigen Tochter danken kann. Und bittet deshalb seinen Freund Justus Jonas, dies für ihn zu tun. Ich glaube, die Nachricht wird zu dir gedrungen sein, dass meine liebste Tochter Magdalene wiedergeboren ist zu dem ewigen Reich Christi, obwohl ich und meine Frau nur fröhlich Dank sagen sollten für einen so glücklichen Hingang und seliges Ende. So ist doch die Macht der natürlichen Liebe so groß, dass wir es ohne Schluchzen und Seufzen des Herzens, ja, ohne große Abtätung nicht vermögen. Es haften nämlich tief im Herzen das Aussehen, die Worte und Gebärden der lebenden und der sterbenden Tochter, sodass selbst Christi Tod dies nicht ganz hinwegnehmen kann, wie es sein sollte. Sage du daher Gott an unserer Stadt Dank. Sie hatte, wie du weißt, einen sanften und angenehmen und allen lieben Charakter. Gelobt sei der Herr Jesus Christus, der sie berufen, erwählt und herrlich gemacht hat, in Gott dem Vater, allen Trostes und aller Barmherzigkeit. Gehab dich wohl mit allen deinen Angehörigen. Amen. Martin Luther. Das ist der eine Ratschlag, der fällt mir schwer. Muss ich ehrlich sagen, der fällt mir schwer. Der zweite Ratschlag, der fällt mir nicht so schwer. Werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Wir Schulzenbuben, wir hatten einen Spitznamen in Oberkirchen, wir waren die Pfeifer. Warum? Weil wir immer gesungen und gepfiffen haben, hat mein Vater schon gemacht. Wenn der mit seiner Java um runterkommen kam, hat er gepfiffen und war fröhlich. Warum auch immer? Weil wir das in unserem Herzen hatten. Und ich bin manchmal mal früh im Sechse, habe ich gesungen und gepfiffen auf der Stellwagenzerstörung. Da hat die Stellwagerin zu mir gesagt, wie kann man früh im Sechse schon so fröhlich sein? Es geht doch gar nicht. Aber ich denke, es ist einfach dieser Ratschlag des Paulus, dass man in seinem Herzen fröhlich ist, dass man Lieder auf der Lippe hat. Meine Frau sagt das noch heute, wenn wir den Lösungstext lesen, wie wir es vor uns gemacht haben, steht unten der Liedvers, weiß der Dürmer schon meistens, was das für Lied ist, wo der steht und ich pfeife die Melodie dazu. Aber das macht einen in der Seele fröhlich und froh. Und das dürfen wir tun, so oft wir es können und bringen. Warum? Weil das die Frucht ist. Das ist Licht, wenn wir Fröhlichkeit verbreiten. Ich habe es gestern erst wieder erlebt beim Geflügelverkauf. 80% schimpfen über die Preise. Und dann kam eine Familie rein, die hat gestreut, dass sie noch 2 Hühner kriegen können, obwohl der Fuchs den Rest gerade geholt hat. Das brachte einfach Licht, nein. Und ich habe so gedacht, genau das ist es. Genau das ist es, diese Fröhlichkeit, dieses Licht, dieses Strahlen. Und das hat man wahrscheinlich auch diesem kleinen Mädchen abgespürt. Sie konnte nur diesen einen Vers. Aber der hat eine ganze Familie verändert. Und das wünsche ich uns auch für die kommende Woche, dass wir Licht sind. Dass wir dieses Licht unseres Herrn und Heilandes hinaustragen in die Welt, auf Arbeit, in die Familien, in unser Dorf. Dass man an unserem ganzen Verhalten sehen kann, wir sind Gottes geliebte Kinder, wir sind das Licht der Welt, dass das Licht, was in die Welt kam, Jesus, dass das weitergibt, weiterträgt und dass wir ihm immer ähnlicher werden. Das wünsche ich mir und das wünsche ich euch, dass wir unserem Herrn und Heiland immer ähnlicher werden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.